Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Herzlich willkommen, Miriam Sternitzky. Miriam ist Chief People Officer bei Westwing. Herzlich willkommen, Miriam. Ich freue mich unglaublich auf das Gespräch mit dir.
Vielen Dank, liebe Simona. Mir geht's ganz genauso. Ich konnte es gar nicht erwarten.
Ja, ich freue mich total, dass du hier bist. Und Miriam, erzähl doch mal, HR oder People and Culture ist deine Leidenschaft. Wie bist du dahin gekommen, jetzt Chief People Officer zu sein?
Ja, da könnte eine lange Geschichte werden. Ja. Ich versuche mich kurz zu halten. Also erstmal, ja, People and Culture ist meine Leidenschaft. Aber wenn du mir irgendwie so nach dem Abi oder zum Beginn vom Studium gesagt hättest, Miriam, du wirst mal CPO bei Westwing, hätte ich dich wahrscheinlich ausgelacht. Ja. Weil ich nämlich das gar nicht so als meine Berufung gesehen habe. Ich wusste das erst noch gar nicht. Okay. Und zwar war mir immer total klar, ich möchte Therapeutin werden.
Ach, interessant.
Das war so meine erste Berufung. Oder zumindest dachte ich das in der Theorie. Und ich habe dann tatsächlich auch Psychologie studiert und auch im Studium wirklich alles danach ausgerichtet. 3 Jahre lang, bis ich dann das erste Praktikum gemacht habe und sofort gemerkt habe, in der Praxis ist das einfach nicht mein Ding. Also ich muss dir echt sagen, ich habe den größten Respekt vor allen, die das machen können, aber es war einfach nicht das Richtige für mich. Es hat mich emotional einfach zu sehr mitgenommen, zu sehr beschäftigt. Und deswegen bin ich eher so auf Umwegen dann ins HR gekommen und habe da gemerkt, das ist es dann, das ist mein Weg.
Ja.
Und dann war es natürlich noch eine lange Reise, bis ich zu Westwing gekommen bin, musste da auch erstmal für mich so das richtige Umfeld finden, war im Konzern, im Startup, in der Beratung und bin dann 2016 zu Westwing gekommen.
Ja. Sehr, sehr spannend. Ich meine, Westwing ist ja so ein bisschen alles, ne? So Startup, fast schon so ein Konzern. So ein bisschen von allem ist ja bei Westwing so drin,
ja,
habe ich das Gefühl.
Wir haben wahrscheinlich so das Beste aus beiden Welten. Also wir sind lange schon kein Startup mehr, wenn man ehrlich ist. Also wir wurden ja 2011 gegründet und sind jetzt seit 2018 an der Börse. Also da brauchst du natürlich gewisse Strukturen, gewisse Prozesse. Aber was ich eben schön finde, trotz all dem Wachstum, was wir uns bewahrt haben, ist halt so ein bisschen dieser Startup-Vibe, die Mentalität, der Drive, die Schnelllebigkeit. Dann auch so Sachen wie einfach niedrige Hierarchie. Und so kulturell, glaube ich, ist vieles gleich geblieben. Vieles hat sich natürlich auch verändert. Aber ich sage wirklich auch immer, best of both worlds. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. habe und das, was ich gefunden habe.
Ja. Du hast gesagt, dass diese therapeutische Arbeit dann gar nicht dein Ding war in der Praxis. Was ist so dein Ding jetzt bei deiner Arbeit in dem Bereich, was du jetzt machst bei West Wing?
Ja, was ich gemerkt habe und warum ich jetzt auch seit ja fast 9 Jahren, im Juni werden es 9 Jahre, noch dabei bin, ist, dass ich einfach wahnsinnig viel gestalten kann. Und das ist mein Ding. Also ich liebe es wirklich, einen Impact zu haben, etwas bauen zu können. Und ja, ich dachte früher eben immer, diesen Impact würde ich als Therapeutin haben. Jetzt habe ich gemerkt, im HR kann ich das auf eine ganz andere Art und Weise, aber trotzdem auch ganz viel gestalten, ganz viel mitprägen. Und das war eben das Schöne. Ich bin damals zu West Wing gekommen, da war ich noch relativ grün hinter den Ohren als HR-Generalist. Und ich war aber voller Energie, voller Drive. Ich wollte ganz viel bewirken. Und das Schöne war eben, dass ich ein Umfeld gefunden habe, das das zugelassen hat. Und wo ich eben immer weiter auch meinen Scope erweitern konnte, aus der Komfortzone rausgehen konnte, meine Verantwortung immer weiter vergrößern könnte. Und bis ich dann im März 2020 die Personalleitung übernommen habe. Und das ist das, was mich immer noch einfach wirklich das Gefühl habe, ich kann so viel gestalten. Und für mich ist eben wirklich People und Culture so wichtig, als, ich nenne es immer Business Enabler, wirklich auch dafür zu sorgen, dass das Unternehmen am Ende erfolgreich ist, indem wir eben die Strategie des Unternehmens wirklich auch in unsere Initiativen in People and Culture übersetzen. Und ja, das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß.
War das für dich eine steile Lernkurve? Ich meine, du kommst aus der Psychologie, da gibt's auch viel Statistik, ne? Also da gibt's, ist ja nicht nur, dass man da mit psychologischen Strukturen arbeitet oder mit Menschenkenntnis oder mit psychologischen Krankheiten oder Disbalancen oder so, sondern da gibt's ja auch so einen Bereich, der sehr, ich sag mal so prozesslastig so ist. So hört sich das an, wenn ich mit Psychologen über ihr Psychologiestudium spreche. Und war das für dich, in diese Wirtschaft, als Psychologin in diese Wirtschaftsstrukturen reinzukommen und du sprichst oder schreibst auch häufig darüber, dann so diesen Sprech zu bekommen, diesen Management-Sprech oder diesen Management-Blick, ne? Und, ja, und diese Sprache dann anzunehmen vielleicht und HR oder People and Culture zu übersetzen für alle möglichen Technology Officer, ne? All die Leute, mit denen du auch zu tun hast und mit denen du sprichst und in Gremien sitzt, ne?
Ich finde es total toll, dass du das ansprichst. Und natürlich war es erstmal eine Herausforderung. Ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich ja dann schon nach dem Bachelor gemerkt habe, irgendwie Therapie, das ist nicht das Richtige. Das heißt, im Master habe ich dann auch Wirtschaftspsychologie studiert und da schon mal so erste Einblicke bekommen. Also ich bin nicht ganz blank in die Wirtschaft losgestiefelt. Das hat schon mal geholfen. Und trotzdem, also Theorie und Praxis sind ja nochmal so anders. Und ich glaube, was bei mir schon gut war von Anfang an, ich bin halt einfach neugierig, ohne Ende, privat und auch beruflich. Das heißt, ich habe von Anfang an einfach immer wieder die Fragen gestellt und wollte von Anfang an einfach immer wirklich verstehen, wie das Business funktioniert. Was sind irgendwie gerade Herausforderungen? Was sind Schwierigkeiten? Was funktioniert gut? Wie können wir besser werden? Und wie kann ich irgendwie dabei unterstützen? Und das hat mir geholfen, wirklich dann schon auch so in den ersten Jahren bei West Wing ein ganz gutes Business-Mindset zu entwickeln. Aber als ich dann in die Rolle der Personalleitung gekommen bin, bin ich in dem Jahr dann auch ins Executive Team befördert worden. Und da muss ich wirklich sagen, das war schon ein Sprung ins kalte Wasser, weil tatsächlich so mit den Financials habe ich mich bis dahin nicht so viel befasst. Also ich wusste natürlich irgendwie, wo wollen wir hin, kommen wir her, aber jetzt wirklich irgendwie so die P&L lesen zu können, das war neu für mich. Und da muss ich sagen, das war ganz klar Vokabel lernen. Also ich wusste von Anfang an, wenn ich da jetzt mit am Tisch sitze und keine Ahnung habe, dann werde ich ja gefressen, zu Recht. Wenn ich mich da behaupten will, dann muss ich die Sprache des Businesses verstehen und auch sprechen können. Und das ist das, was ich eben auch immer wieder sage in meinen Talks und Speakings oder auch auf LinkedIn. Ich finde, wenn du als HRler wirklich einen Einfluss haben willst, dann musst du auch den Anspruch an dich stellen, wirklich eben auch zu verstehen, wovon das Business spricht und da mitreden zu können.
Ja, absolut spannend. Ich glaube, das haben, also eine Annahme von mir, dass das sehr viele Leute in People and Culture noch nicht so verstanden haben. oder dass das, wie wichtig das ist, sich strategisch auch zu positionieren, dass um den Platz wirklich auszufüllen im Executive Team. Ne?
Ja, absolut. Und da muss man, glaube ich, sich auch irgendwo selbst den Spiegel vorhalten und an die eigene Nase fassen. Also es ist natürlich immer viel einfacher, irgendwie dem Management die Schuld zuzuschieben. Und um jetzt mal andere HR auch ein bisschen in Schutz zu nehmen, ich glaube, es ist schon auch sehr schwierig, sich dieses Standing zu erarbeiten, gerade wenn das vielleicht historisch einfach ganz anders gewachsen ist und man vielleicht auch so ein bisschen in diesem Teufelskreis gefangen ist, eben so viel auch operativ wegarbeiten zu müssen, dass man vielleicht auch gar nicht so den Blick dafür hat, was eigentlich möglich wäre. Und umso wichtiger finde ich es dann, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Und ganz ehrlich, bei uns war das nicht anders. Also es ist nicht so, dass die HR-Funktion bei Westwing immer schon diesen Platz am Entscheidungstisch hatte. Mein Vorgänger, das Head of HR, noch an unseren CFO berichtet. Also es war Teil der Finance-Organisation. Und wie HR damals gelebt wurde, das war auch einfach eher dieses administrative Dienstleisten, als jetzt wirklich ein strategischer Partner zu sein. Also das heißt, das mussten wir uns auch erst über Zeit erarbeiten. Und mir hat das extrem geholfen, auch da will ich ehrlich sein, dass wir die Pandemie hatten. Das klingt jetzt erstmal so total kontraintuitiv, warum hat das geholfen? War natürlich eine enorm herausfordernde Situation. Also du kannst dir das vorstellen, ich war damals 29, als ich die Personalleitung übernommen habe. Und dann gerade in so einer Krisenzeit hat mich auch wirklich an mein Limit gebracht. Aber jetzt rückblickend hat es auch die Möglichkeit gegeben, wirklich immer wieder so den Mehrwert von HR zu beweisen, eben auch zu zeigen, wie wir in so einer Krisensituation Führung übernehmen können, Klarheit geben können, Sicherheit geben können und das Team da irgendwie sicher durchschleusen können. Das war tatsächlich so, glaube ich, der Moment, wo wir bewiesen haben, dass wir diesen Platz verdienen. Und ich war damals ja auch noch Head of HR. Ich glaube, so meine Entwicklung, wenn du jetzt auf LinkedIn schaust, irgendwie vom Head of zum Director, zur VP, zum C-Level, spiegelt dann tatsächlich auch die Entwicklung von HR und von unserem Scope und unserem Impact und natürlich auch irgendwo meine persönliche Entwicklung wieder.
Spannend. Du bringst das Wort Führung mit ein. Was macht gute Führung für dich aus? Und wie hat sich das auch verändert? Du hast schon gesagt, ne, seit der Pandemie, wie sich das verändert hat. Aber wie hat Führung sich verändert für dich?
Oh, Simone, da könnten wir wahrscheinlich einen ganzen Podcast alleine füllen. Ich rede ja auch so gerne über Leadership und ich weiß, du auch. Tatsächlich, wenn ich nur eine Sache nennen könnte, was gute Führung heute für mich ausmacht, dann ist es Klarheit. Ich finde, also Klarheit sowohl in der Haltung, Klarheit in der Vision, Klarheit in der Erwartung, weil ich es eben wichtig finde, also auch Westwing, wir sind so ein schnelllebiges Umfeld. Change is the only constant. Es passiert so viel. Aber gerade dann diese Stabilität in der Führung auszustrahlen, dass du eben Klarheit gibst, die Leute wissen, woran sie bei dir sind, was du erwartest, wo du gemeinsam mit dem Team hin willst und auch, was du bietest, worauf sie sich verlassen können, das finde ich enorm wichtig. Und wenn du jetzt eben fragst, was hat sich in den letzten Jahren am meisten verändert, ich glaube, so die größte Schwierigkeit, die ich persönlich mit Führung hatte, war, dass ich am Anfang, als ich zum ersten Mal Aufgaben übernommen habe, das war 2018 als Teamleiterin, da ging es mir noch sehr darum, gemocht zu werden. Also dieses klassische People-Pleasing. Ich wollte es irgendwie allen im Team recht machen. Ich bin irgendwie wirklich auch harten Gesprächen aus dem Weg gegangen, hatte Schwierigkeiten damit, wirklich auch mal sehr direktes Feedback zu geben. Das hat sich bei mir komplett verändert. Also zum Glück mit der Zeit habe ich wirklich auch gemerkt, gerade diese Klarheit auch zu haben in den Momenten, wo man sich nicht beliebt macht, indem man eben auch mal unpopuläre Entscheidungen trifft, die aber richtig sind und wichtig sind, das verschafft einem Respekt. Und langfristig ist das so viel wichtiger. Und auch wenn ich jetzt eben zurückschaue, wie sich dann irgendwie auch das Verhältnis zwischen mir und meinem Team und meinen Direct Reports entwickelt hat, es ist was, was total wichtig ist. Und dann auch die Erkenntnis, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ich würde jetzt schon mal behaupten, dass ich beliebt bin bei mir im Team. Aber eben genau deshalb, weil ich es nicht darauf anlege, gemocht zu werden, sondern das Richtige zu tun. Für unser Team, für unser Unternehmen.
Weil wenn wir auf die Unternehmenskultur mal schauen, findest du heute mit der Weiterentwicklung, die du für Culture vorangetrieben hast, ist Unternehmenskultur bei euch angesiedelt oder ist das strategisch vom CEO? Wie würdest du das einordnen?
Ehrlich würde ich sagen, weder noch wahrscheinlich. Also ich finde, Kultur ist nichts, was vorgegeben wird oder werden kann. Oft sagt man ja irgendwie, oder mein Titel könnte es ja auch suggerieren, mein Team ist People and Culture. Das heißt, wir sind für die Kultur verantwortlich. Oder man könnte es so sagen, der CEO, man sagt ja auch so nett, Culture eats strategy for breakfast, was ich absolut für richtig halte. Könnte man auch argumentieren, okay, der CEO sollte das eben vorgeben. Aber am Ende, also du kannst ja ein Kulturpaper schreiben, Werte an die Wand schreiben, wenn die nicht gelebt werden, dann bringt es dir gar nichts. Deswegen würde ich sagen, die Verantwortung für die Kultur ist bei jedem Einzelnen und Kultur ist ja am Ende wirklich das, was gelebt wird. In jeder Entscheidung, in jeder Interaktion, gerade vielleicht auch in den schwierigen Momenten. Und deswegen würde ich schon sagen, natürlich ist es so irgendwo meine Aufgabe und auch die Aufgabe von unserem CEO, sich mit der Kultur zu beschäftigen und sich zu überlegen, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, wie muss vielleicht auch unsere Kultur mitwachsen, das sehr transparent zu machen, aber dann eben entsprechend auch die Weichen dafür zu stellen, dass diese Kultur gelebt werden kann. Mit dem Team, gerade auch mit den Führungskräften als Multiplier und dieses gemeinsame Verständnis zu schaffen. Manchmal auch, und das finde ich eben ganz wichtig, zu reflektieren, wo haben wir vielleicht auch blinde Flecken? Also was ist so unser Wunschbild einer Kultur und wo sind wir denn auch wirklich? Und da eben auch wirklich in den Dialog zu gehen mit den Teams. Was macht denn Westwing so besonders für euch? Warum seid ihr hier? Und vielleicht auch, was braucht es künftig? Was müssten wir vielleicht auch anders machen? Was müssen wir besser machen, um unsere gemeinsamen Ziele erreichen zu können?
Ja, du hast angesprochen, ihr wächst gerade rasant. Ich kann mir vorstellen, dass da fast jedes Jahr irgendwie sich anders anfühlt oder anders irgendwie ist. Und wie hat sich da die Kultur verändert? Insbesondere auch mit der Remote-Arbeit, dass vielleicht Leute gar nicht vor Ort sind oder nur ab und zu mal und dann auch gleichzeitig dieses unglaubliche Wachstum zu haben. Ich meine, das Wachstum verändert ja schon ein Unternehmen, aber dann natürlich auch neue Arbeitsbedingungen. Wie geht ihr damit um, mit diesen Herausforderungen in Bezug auf die Unternehmenskultur, die sich ja dadurch total ändert?
Ja, da sind so viele wichtige Aspekte drin. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen zu sortieren. Also erstmal will ich eben sagen, ganz wichtig überhaupt erstmal die Erkenntnis, Kultur ist nicht statisch, Kultur verändert sich, Kultur muss auch irgendwo mitwachsen. Und dann ist es tatsächlich so ein bisschen ein Trugschluss, zu sagen, dass wir gerade rasant wachsen. Also ich weiß, man sieht das sehr publik ja auch. Wir machen gerade irgendwie ein neues Land nach dem anderen auf. Wir starten gerade auch so richtig durch im Offline-Store-Business, machen irgendwie einen Store nach dem anderen auf. Und natürlich gezielt wachsen wir eben auch, gerade wenn es um so neue Business-Models wie die Stores geht. Aber insgesamt kommen wir eigentlich eher aus einer Phase, wo wir die Weichen gestellt haben für dieses Wachsen, aber was gar nicht bedeutet, dass wir in puncto Teamgröße wachsen. Im Gegenteil, da haben wir eigentlich gerade jetzt eine Phase durchlaufen, wo wir gesagt haben, wir haben jetzt wirklich so das organisatorische Setup als Company, wo wir gut aufgestellt sind, wirklich auch profitabel und nachhaltig wachsen zu können. Also nur um das gerade so ein bisschen einordnen zu können. Was aber enorm gewachsen ist, ist unser Anspruch, das, wo wir hinwollen, unsere Vision für die Zukunft. Und wir hatten tatsächlich einen CEO-Wechsel 2022, der ist unser Gründer-CEO, der Stefan rausgegangen und wir haben Andreas Hörning, der unser ehemaliger Chief Commercial Officer war, als neuen CEO. Ich sage jetzt neu, es ist auch schon wieder fast 3 Jahre her. Ja. Aber tatsächlich hat sich Andreas auch nochmal ein neues Commercial Model überlegt. Wir haben sehr viel auch verändert intern. Eben ein Beispiel ist ganz einfach jetzt auch der Fokus auf das Offline-Business oder die Expansion nochmal in neue Märkte. Und tatsächlich ist unsere Ambition, die Superbrand in Design zu werden. Also nochmal ein anderer Anspruch, was auch unsere Positionierung angeht. Und da muss man eben, finde ich, erkennen, was macht das auch mit der Kultur und wo muss man vielleicht nochmal ein bisschen schärfen, wo wir herkommen. Mhm. Und grundsätzlich kann ich sagen, ich meine, ich bin jetzt 9 Jahre dabei, unsere Gründerin, die Delia zum Beispiel, ich glaube, das ist die Person, mit der kannst du am besten über unsere Kultur sprechen, weil sie einfach von Tag 1 mit dabei ist, von der ersten Idee bis hin jetzt zum heutigen Tag. Und die sagt eben auch, also von den Werten, die Gründer sich am Anfang so überlegt haben, da sind ganz viele immer noch fester Bestandteil unserer Kultur. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, dieses Fundament zu haben. Und trotzdem hat sich einfach einiges verändert. Wir sind gewachsen, wir sind nicht mehr das Unternehmen, was wir vor 5 oder 10 Jahren waren. Und da ist es eben wichtig, sich dann auch zu hinterfragen, was genau hat sich verändert und was muss ich vielleicht auch noch verändern, um wirklich unsere Ziele erreichen zu können.
Mhm. Sehr, sehr spannend. Und wie geht ihr mit Themen wie New Work oder hybride Arbeitsmodelle bei Westwing um?
Also tatsächlich, ja, wenn du mich fragst, ich sitze jetzt gerade hier in unserem wunderschönen Westwing Office. Ich bin ein totaler Fan von tatsächlich Office-Anwesenheit in puncto wirklichem Austausch. Für mich ist New Work oft so alles oder nichts. Das ist inzwischen, finde ich, auch was oft als Buzzword verwendet wird. Gerade wenn du jetzt aber so fragst nach den Themen irgendwie Hybrid Work, da finde ich, ist es wichtig, so das Beste aus beiden Welten zu treffen. Also gerade bei uns ist so der Sweet Spot, dass wir sagen, 2 Tage Office mindestens. Viele kommen auch freiwillig viel öfter rein und dann 3 Tage Homeoffice. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir zum Beispiel wieder auf 3 Tage Office hochgehen. Mhm. Warum? Weil eben ganz klar sehen, was für enorme Benefits das hat, im Büro zu sein, wirklich diesen echten Austausch auch zu haben. Ich meine, ganz ehrlich, wo hast du in einem Workshop die besseren Diskussionen, die besseren Gespräche, wo sind wirklich irgendwie alle voll bei der Sache? Das ist halt einfach, wenn du zusammen in einem Raum bist. Und was unsere Kultur ausmacht, ist ja auch sehr viel Kreativität und diese Innovation. Ich finde, das schaffst du wirklich so in dem persönlichen Austausch. Aber trotzdem finde ich es eben auch wichtig und richtig zu hinterfragen, was sollte im Office passieren? Eben gerade das Thema irgendwie Workshops, Strategie, Diskussionen, One-on-One-Austausch. Da gibt es so viele Beispiele. Und dann aber auch zu hinterfragen, ja, und was kann auch genauso gut zu Hause passieren? Und das ist eben so Sachen wie Deep Work, wirklich Fokusarbeit. Du musst ja niemanden irgendwie ins Office holen, damit er seine E-Mails durchgeht. Und genau da versuchen wir halt sehr stark auch, das Team darin zu unterstützen, zu differenzieren. Wie strukturiere ich meine Tage gut, dass ich das Beste aus beiden rausholen kann? Und dann halt auch wirklich so diesen Pull-Faktor zu haben, Leute nicht ins Büro zu zwingen, sondern wirklich auch den Raum zu geben, dass die Leute sagen, es macht wirklich Sinn, reinzukommen. Das ist so ein Ort für Austausch, für Inspiration, für Miteinander. Und das ist eben was unsere Kultur auch sehr stark ausmacht. Und ja, ich finde, also New Work ist für mich auch ganz oft, ich bin ja auch eng befreundet mit der Kira, die hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, bedeutet ja viel auch, Leuten das Umfeld zu bieten, was sie brauchen, um so ihre beste Leistung abrufen zu können. Also das ist so meine persönliche Definition. Und das bedeutet für mich eben auch zum Beispiel Stichwort irgendwie flexiblere Arbeitszeiten. Also eben, wir haben super viele Eltern bei Westwing, dann auch sagen zu können, es ist doch egal, wann die dann sich vielleicht abends nochmal hinsetzen. Ist doch schöner, dass die irgendwie dann nachmittags noch ihr Kind abholen können aus der Kita und dann, wenn es bei ihnen gut reinpasst, nochmal irgendwie ihre E-Mails zum Beispiel durchgehen. Das ist so ein Aspekt, wenn wir jetzt gerade so über das Thema Arbeitszeiten, Arbeitsort sprechen, was wir einfach ermöglichen wollen.
Ja, wunderbar. Bei euch sind sehr viele Frauen, hast du geschrieben, über 60%. Delia ist auch eine der Gründerinnen, die ja auch sehr stark oder früher zumindest sehr stark auch so in den promoted wurde oder sehr stark außen das Unternehmen präsentiert hat. Welche Rolle spielen Frauen bei Westwing?
Also erstmal muss man ja sagen, auch wenn man auf unsere Kunden und Kundinnen schaut, dann spielen Frauen eine große Rolle. Ja. Das sind nämlich wirklich mehr als 80% unserer Kundinnen weiblich. Und deswegen würde es ja überhaupt keinen Sinn machen, wenn Frauen bei Westwing auch intern keine große Rolle spielen würden. Ja. Und genau wie du sagst, also Delia, heute nach wie vor spielt eine enorme Rolle bei uns in der Company, sowohl nach innen als auch nach außen, als Gründerin, als Chief Creative Officer. Und ich finde es total schön. Also wir haben, wie du sagst, 60% Frauenanteil im Team. Wir haben aber auch 60% Frauenanteil in der Führung. Und das wirklich bis hin zu Senior Leadership Level. Also auch, wir definieren das als das Level von Directors, VPs und C-Level, auch da noch 60%. Die einzige Ausnahme, und da will ich auch ganz ehrlich sein, ist unser C-Level. Da sind Delia und ich gerade noch alleine. Mhm. Auch was, wo wir definitiv besser werden können. Mhm. Aber alleine, dass wir jetzt wirklich diese 60% auch in der Führung haben, ist was, was mir total am Herzen liegt, was aber auch eine bewusste Entscheidung ist. Also ich muss schon auch sagen, in der Realität nach wie vor erfordert das auch Einsatz. Was du noch nicht weißt, ist unser Altersdurchschnitt. Da liegen wir jetzt so bei 34 Jahren. Und das gepaart natürlich mit so vielen Frauen in Führung. Kannst du dir vorstellen, was wir für eine Vielzahl an Müttern auch haben, also die in Elternzeit gehen, die aus Elternzeit kommen. Das musst du natürlich überhaupt erstmal stemmen als Organisation. Ja. Das ist sicherlich viel Aufwand und das könnte man sicherlich irgendwie auch anders machen. Aber wir sagen eben, wir sind auch von unserem Produkt her, das irgendwo auch unseren Kundinnen doch schuldig. Auf der einen Seite auch zu sagen, wir haben da auch Frauen intern, die wirklich an den Entscheidungstischen sitzen. Aber dann auch, ich finde, alleine auch als Business Case, diese Diversität hilft uns doch total. Und deswegen bin ich sehr stolz auf diese Zahlen, auf diese Quote.
Definitiv. Ich habe mal so eine ganz spontane Frage. Gibt es bei euch auch Weiterbildung in Design? Also werden Leute in Design auch geschult, selbst wenn sie in ganz anderen Bereichen sind, also nicht creative irgendwie was entwickeln, dass sie einfach diese Affinität haben zu dem, was eure Produkte auch oder ausmacht?
Absolut, ja, das finde ich so eine schöne Frage. Und natürlich ist es das eine, wie werden Leute geschult, die wirklich auch mit den Produkten zu tun haben im Design. Da kommen wir ja gar nicht drum rum. Und das ist aber das Schöne, dass wir eben immer wieder auch, wir nennen das Insight-Sessions haben, vom Team für das Team. Und das in allen möglichen Bereichen, wo dann einfach Wissen geteilt wird. Und zum Beispiel Ale Tobler, für unsere Westwing Collection zuständig ist für das Design, spricht auch immer wieder zum Team und holt sie ab. So, wie ist der Prozess von der ersten Idee hin dann wirklich zum fertigen Design? Wie läuft das ab? Wo holen wir uns Inspiration? Wir teilen zum Beispiel auch immer unseren Trend Report, den das Creative Team verfasst, was dann auch eben Einblicke gibt, woran orientieren wir uns, wie kommen wir überhaupt an unsere Ideen. Und einer unserer Principles, so nennen wir unsere Werte, ist auch We Do Business Creatively. Und das bezieht sich eben nicht nur auf die Leute, die wirklich creative im Titel haben, Delia als Chief Creative Officer, sondern wir sagen, Kreativität ist unabhängig vom Titel, das ist eine Haltung. Bedeutet einfach, dass wir alle neugierig sind, dass wir auf kreative Weise Lösungen finden, Sachen immer wieder hinterfragen, kreativ werden wollen, auch indem wir Entscheidungen treffen. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, dass wir da eben auch so wirklich immer wieder
Ich denke auch, dass es wichtig ist für sie, um auch für ihre Arbeit, egal wo sie sind, in welchem Bereich auch immer.
Ja, und du bist natürlich herzlich eingeladen auch in unser Westwing Office in München, wenn du mal in München bist. Dann wirst du auch sehen, also alleine, wenn man bei uns durchs Büro sieht, du siehst ja überall die Produkte. Und es ist uns so wichtig, dass eben das Team auch diese Nähe zum Produkt hat und die Identifikation mit unseren Produkten. Und wir haben auch einen sehr netten Mitarbeiter-Rabatt, kann ich hier jetzt mal verraten. Weil uns eben auch wichtig ist, dass unser Team sich auch wirklich unsere Produkte leisten kann und davon natürlich auch profitiert, dass die bei Westwing arbeiten. Du kannst dir vorstellen, wie meine Wohnung aussieht nach fast 9 Jahren bei Westwing. Und das ist eben halt so schön, dass man irgendwie auch diese Liebe fürs Produkt merkt, nicht nur in den Teams, die direkt mit dem Produkt zu tun haben, sondern eben auch in Tech, in Finance, in meinem Team. Die Leute immer gespannt sind auf den Newsletter, was haben wir gerade wieder irgendwie im Sale, oder sich freuen zum Beispiel auch auf unseren Adventskalender, um da wieder nah dran zu sein am Produkt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für eine Brand wie uns, dass sich die Leute wirklich auch mit dem Produkt identifizieren können.
Spannend. Seid ihr ein Top-Unternehmen, sehr tolle Entwicklung. da braucht ihr natürlich auch super coole, super tolle Talente. Wie schafft ihr es, die tollen Leute für euch zu gewinnen und auch langfristig zu halten?
Ja, da sprichst du wirklich was an. Und das ist, glaube ich, genau auch dieser Punkt, wie hat sich unsere Kultur auch verändert, dass nochmal der Fokus wirklich darauf zu sagen, wir wollen die Top-Leute. Ja, wenn wir schauen, was hat sich gewandelt. Wir haben jetzt gerade auch erst tatsächlich vor 2 Wochen nochmal genannte Culture Days gemacht, wo wir über unsere Kultur gesprochen haben. Und was als quasi neuer Wert dazugekommen ist, was wir immer schon gelebt haben, aber was wir jetzt einfach nochmal schärfen wollten, deutlich machen wollten, ist, we deliver exceptional results. Und das wirklich so als unser Anspruch. Wir wollen wirklich besondere Resultate liefern unseren KundInnen gegenüber. Wir wollen die nicht nur zufriedenstellen, wir wollen die, wir sagen, wowen. Also wirklich dieses Wow auslösen. Und dafür brauchst du nun mal wirklich Top-Leute. Und wie wollen wir die anziehen? Ich glaube, für uns ist eben sehr, sehr wichtig, unsere Kultur nach außen zu bringen. Also wir folgen uns ja gegenseitig auf LinkedIn und kommentieren auch immer ganz eifrig. Deswegen, du siehst, wie aktiv ich da bin. Ja. Und einer der Gründe dafür ist eben auch, dass wir gesagt haben, wir haben als Brand, aber tatsächlich auch als Arbeitgeber, und das möchten wir nach außen tragen. Deswegen bin ich sehr viel aktiver geworden, um nicht alle anzuziehen, sondern die richtigen. Also ich muss sagen, seit ich angefangen habe, wir konnten uns ehrlich gesagt vor Bewerbungen kaum retten, weil wir eben so eine tolle Marke sind. Aber Quantität ist ja nicht alles. Also du vergeudest ja auch sehr viel Zeit auf beiden Seiten, wenn du nicht frühzeitig klar machst, wen suchen wir denn eigentlich und was können wir bieten und was erwarten wir aber auch. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren und besonders auch nochmal in den letzten Monaten sehr stark daran gearbeitet, wirklich auch nach außen hin deutlich zu machen, was uns als Arbeitgeber ausmacht. Und wir haben viel zu bieten, aber wir haben auch hohe Ansprüche. Wir haben wirklich eine Leistungskultur bei Westray. Ich sage auch immer ganz deutlich, wir sind keine Family. Denn obwohl wir viele Sachen haben, die so das Idealbild, sage ich jetzt mal, einer Familie irgendwie, ja, weckt, wie zum Beispiel, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir Erfolge gemeinsam feiern, dass wir auch einspringen, wenn jemand mal irgendwie eine harte Zeit hat. Das alles stimmt, das alles haben wir mit diesem Idealbild der Familie gemeinsam, aber es geht eben nicht um bedingungslose Liebe. Wir haben auch wirklich hohe Erwartungen an Leistung und das bringen wir jetzt sehr stark nach außen, um überhaupt erstmal so die richtigen Leute ins Team zu holen, überhaupt erst anzuziehen, dass die sich bewerben. Und ich habe letztens auch einen Talk darüber gehalten, wo ich gesagt habe, Recruiting ist sehr ähnlich wie Dating. Also man will ja das Perfect Match. Man will nicht einfach ganz viele Dates haben und dann irgendwen kennenlernen, sondern am liebsten sehr gezielt daten und dann den richtigen Partner finden, der genau die Besonderheiten auch an einem schätzt. Und deswegen, ich finde, man sollte so transparent wie möglich sein im Recruiting, um die richtigen Leute anzuziehen. Ersten Part deiner Frage zum zweiten Part. Wie halten wir die Leute? Ich glaube, das ist halt auch genau die Krux. Und da letztens wieder eine interessante Diskussion zum Thema Quiet Quitting. Also dieses, dass manche Leute irgendwie nur noch Dienst nach Vorschrift machen und gar nicht mehr wirklich motiviert sind. Und ich glaube, dass die Ursache für dieses Symptom ist, wenn Leute nicht diesen Purpose verspüren, also gar nicht wirklich wissen, warum arbeite ich denn? Was für einen Einfluss habe ich? Und das ist was uns total wichtig ist, also dass die Leute wirklich auch die Strategie kennen und genau wissen, wie sie dazu beitragen. Also wirklich so dieses bigger picture, was habe ich für einen Impact, was bringt meine Arbeit und wie kann ich auch wachsen in dem, was ich tue. Und da haben wir sehr viel zu bieten, was eben unsere Kultur angeht, aber was auch wirklich Wachstumsmöglichkeiten angehen. Also ich meine, ich hatte das Glück, bei Westwing unglaublich wachsen zu können. Und so geht es zum Glück auch ganz vielen anderen bei uns.
Schön. Was hat dich in deiner Rolle als Chief People Officer überrascht? Was hast du gelernt, wo du sagst, Mensch, ich hätte nie gedacht, dass ich das als Lernung mal mitnehmen könnte?
Also ich glaube, gerade in der Rolle als Chief People Officer war das größte Learning für mich, dass wir am Ende alles nur Menschen sind und dass wir alle nur mit Wasser kochen. Also gerade in der Situation, als ich da neu war im Executive Team, ich bin auch jemand, ich habe immer wieder mit dem Imposter-Syndrom zu kämpfen und große Selbstzweifel. Und in der Situation, als ich dann gerade auch während Corona befördert wurde, war das am absoluten Maximum. Also da habe ich mich wirklich, ja, sehr, sehr klein gefühlt, als ich so die ersten Male dann in dieser Runde saß, um mich rum nur gestandene Executives, super selbstbewusst und erfahren. Und als ich dann aber gemerkt habe, so okay, die haben ja auch alle ihre Schwierigkeiten, ihre Struggles, mit denen sie kämpfen müssen, war das für mich eine total wertvolle Erkenntnis. Und das zieht sich seitdem so durch, dass ich immer wieder einfach auch merke, Leute kennenlerne, die einen wahnsinnig tollen Titel habe und dann mit denen spreche, das sind alles Menschen. Und die haben alle irgendwie teilweise ihre eigenen Unsicherheiten oder ihre eigenen Entwicklungsfelder. Und das fand ich total spannend.
Wenn du einer jungen Führungskraft oder deinem jüngeren Ich einen Rat mitgeben würdest, welcher wäre das?
Gott, nur einer. Ich habe so viel gelernt.
Das sind zwei.
Nein, lass mich überlegen, was wäre der eine Rat? Wahrscheinlich tatsächlich ein Rat, den ich auch selbst bekommen habe. Und das war love it, change it or leave it. Und ich finde es eben so wichtig, dass man wirklich diese Ownership auch für seine eigene Karriere übernimmt. Also ich sage auch immer, du sitzt am Steuer deiner Karriere, du bist selbst dafür verantwortlich. Und es ist ganz toll, wenn du liebst, was du tust. Aber wenn nicht, dann ist es auch an dir, wirklich zu entscheiden, kann ich etwas verändern und das einzufordern oder sonst auch zu sagen, ich gehe. Und ich suche mir wieder ein Umfeld, in dem ich wirklich aufgehen kann, was mir mehr gibt. Und ich finde, ja, wir verbringen so viel Zeit im Leben, in der Arbeit. Und wenn man da sagt, es macht mir wirklich keinen Spaß, dann ist man irgendwo falsch. Und ich finde, man hat so viel in der Hand auch zu gestalten, wie man arbeitet oder eben auch den Scope seines eigenen Jobs zu verändern. Wir haben zum Beispiel bei Westwing auch immer ganz viele interne Switches, weil wir eben auch den Talenten die Möglichkeit geben zu sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie lange genug in dem Team gearbeitet, ich möchte irgendwie gerne den nächsten Step machen. Und oft sind so lineare Karrierewege ja nicht sofort möglich, aber dann auch mal um die Ecke zu denken und zu schauen, was interessiert mich denn noch, wo könnte mein Weg mich noch hinführen, finde ich immer ganz, ganz wichtig und ist immer so ein bisschen mein Appell und das hätte ich gerne auch schon früher gewusst.
Ja, schön. Du sagst, ihr habt eine Leistungskultur, ihr habt Ansprüche bei Westwing. Wie schaffst du es, ein Gleichgewicht zu halten oder immer wieder Energie aufzutanken? Was hast du da für Routinen? Was hilft dir da?
Ja, also erstmal muss ich auch zugeben, das war für mich auch eine Reise, dahin zu kommen, diese Routinen zu entwickeln. Und ich musste auf die harte Tour lernen, dass das überhaupt nötig ist. Also tatsächlich, als ich neu in der Rolle war als Personalleitung, hatte ich dann noch gar keine Routinen und habe auch nicht wirklich erkannt, dass man Pausen braucht. Und habe da wirklich, um mich zu beweisen, in der neuen Rolle rund um die Uhr gearbeitet. Wirklich bin nicht nur an meine Grenze geraten, sondern habe sie weit überschritten, leider, bis mein Körper irgendwann Stopp gerufen hat. Also ich musste erstmal da eine stressbedingte Gastritis entwickeln, um das so für mich zu realisieren, dass ich nur dann wirklich auch Höchstleistung bringen kann, wenn es mir selbst gut geht. Und dass das eben nur geht, wenn ich immer wieder auch mir Pausen erlaube oder immer wieder irgendwie Wege finde, meine eigene Batterie aufzuladen. Und das war für mich aber zum Glück wirklich so der Weckruf. Und seitdem, muss ich sagen, habe ich eine sehr gute Balance gefunden und auch für mich die individuell richtige Balance. Denn danach habe ich dann irgendwie immer wieder Sachen ausprobiert, wo ich gehört habe, hey, wenn du irgendwie abschalten willst, zur Ruhe kommen willst, dann probier doch mal Journaling, probier Meditation, geh zum Yoga. Und ich habe das alles ausprobiert, aber irgendwie hat sich so zwanghaft angefühlt. Also ich habe irgendwie gemerkt, nee, das ist nicht das Richtige für mich. Und inzwischen weiß ich, was ich brauche. Also A, es ist einmal Schlaf, ganz einfach.
Ja.
Das ist für mich inzwischen auch wirklich nicht mehr verhandelbar. Ich brauche Schlaf und natürlich gibt es mal die Wochen, Stunden komme und das ist dann auch mal okay kurzfristig, aber ich merke wirklich langfristig ist es das, was mich einfach funktionsfähig hält. Und dann ist es tatsächlich Zeit mit Freunden, Zeit mit Familie. Also diese soziale Batterie gibt mir auch ganz viel zurück. Und auch Spaß zu haben. Mhm. Und ich merke teilweise, dass ich sogar durch Spaß auch in der Arbeit, während ich arbeite, meine Batterie wieder aufladen kann. Und das ist auch so mein Motto und das Motto von meinem Team. Wir sagen auch immer, we want to continue to build high-performing teams who love what they do. Und ich glaube, wenn du auch im Job liebst, was du tust, dann hilft dir das überhaupt gar nicht, erst dahin zu kommen, dass du sagst, ich muss mich vom Job erholen, sondern hast du auch im Job immer wieder die Momente, die deine Batterie aufladen.
Was ist so ein Erlebnis, an das du dich unglaublich gerne zurückerinnerst?
Boah, das ist auch so eine schwierige Frage. Yeah. Das sind unzählige Erlebnisse, die Zeit auch jetzt bei Westwing so besonders machen, dass ich mich, glaube ich, jetzt gar nicht an eins nur knüpfen könnte. Deswegen nehme ich aber vielleicht einfach das letzte Erlebnis, was, glaube ich, so ein unvergessliches Erlebnis auch sein wird, jetzt für die Zukunft. Und zwar war das tatsächlich die Situation bei den Culture Days, die wir erst kürzlich hatten. Da sind unser CEO, der Andreas und ich, auch an alle größeren Standorte gereist, um das persönlich mit den Teams zu erleben. Wir hatten es immer so, dass wir eine Keynote gemacht haben erstmal und dann tatsächlich zu allen unseren Principals interaktive Challenges, wo wirklich die Teams in kleinen Gruppen aktiv werden mussten, zusammenarbeiten mussten und in dem Rahmen wirklich eben auch die einzelnen Werte erleben konnten. Und am Ende von diesen Tagen haben wir dann immer einen Wrap-up gemacht auf der Bühne. Den durfte ich dann auch nochmal moderieren und haben von jedem dieser Principals auch nochmal eine Person auf die Bühne geholt, die quasi Challenge geleitet hat, das Team da geleitet hat. Und die Person durfte dann nochmal auch für sich zusammenfassen, was so ihre größte Erkenntnis war, ihr Learning. Und diese Momente an allen Standorten waren so besonders für mich, weil, also wirklich, ich stand da auf der Bühne und habe einfach in strahlende Gesichter geschaut. Also das Team war noch so voll Energie, unglaublichem Team-Spirit, nachdem die da eben diese Stunden gemeinsam verbracht haben und die Kultur erleben durften und dann eben natürlich auch die Insights von den Leadern, die die Stationen betreut haben, war nochmal so schön irgendwie auch zu sehen, wie besonders ist es, bei Westwing zu arbeiten. Und dann in so viele strahlende Augen zu schauen, das war einfach richtig schön. Ja. Das ist so ein Moment, den ich auf jeden Fall im Herz auch weiter tragen werde und nicht so schnell vergessen kann.
Oh, das glaube ich. Ja, wir kommen schon zum Schluss.
Schade, ja, viel zu schnell.
Ja, die Zeit vergeht sehr, sehr schnell, Miriam. Was ist so eine Message, die in deinem Herzen brennt, die du gerne weitergeben möchtest oder von der du gerne möchtest, dass viele sie hören?
Vielleicht so ganz einfach nur drei Worte. Just do it. Das ist für mich so eine wichtige Message, weil ich also gerade, ich treffe auch immer wieder so viele Frauen, natürlich auch Männer, aber besonders Frauen, die so sehr an sich zweifeln, die so unsicher sind und die sich von diesen Zweifeln bremsen lassen. Und ich muss sagen, war ich bereit, 2020 die Personalleitung zu übernehmen? Ganz sicher nicht. Und in mir hat so vieles geschrien, mach's nicht, du kannst nur scheitern, bist noch nicht bereit. Und ich bin so froh, dass ich es trotzdem gemacht habe. Und das zieht sich bei mir so durch. Also ich finde, du gehst ja nur raus aus der Comfortzone, wenn du eben dich noch nicht bereit fühlst und es trotzdem tust. Mhm. Und das wäre so eine Message, die ich Männern wie Frauen mitgeben möchte. So diese auch manchmal positive Selbstüberschätzung. Einfach auch zu sagen, ich mache mal Sachen, von denen ich noch nicht glaube, dass ich sie kann, um es mir aber dann selbst zu beweisen. Und auch das Risiko einzugehen, dass man mal scheitert. So what? Das tut doch jeder und aus Fehlern lernen wir bekanntlich am meisten. Eine Message, die ich euch mitgeben möchte.
Das ist wunderbar, sehr ermutigend und sehr motivierend. Wie das ganze Interview, wie alles, was du gesagt hast. Vielen lieben Dank, Miriam, dass du bei uns warst. Vielen Dank für deine Zeit und deine Einsichten in deine
Vielen
Arbeit
Dank.
Und in deine Welt.
Vielen Dank dir, liebe Simona, für die Einladung. Hab mich wahnsinnig drauf gefreut und es war ein richtig schönes Gespräch und bin natürlich dann auch sehr gespannt auf das Feedback.
Ja, danke, danke Miriam, ganz toll.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.